Autos können, ohne dass jemand am Steuer sitzt, verlässlich von A nach B fahren. Und das ist deutlich komplexer als ein Antiinfektivum ungefähr in einem vernünftigen Bereich zu dosieren.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Pletz.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Matthias Pletz. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Und unser heutiger Gast ist Professor Jan Kielstein. Er ist Internist und Nephrologe und er ist Direktor der Klinik für Innere Medizin 5, der Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Blutreinigungsverfahren in Braunschweig. Und er ist auch ein erfahrener Intensivmediziner. Wir haben viele Jahre zusammen in Hannover auf der internistischen Intensivstation gemeinsam gearbeitet. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns heute in diesem Podcast mal wieder treffen. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu können.
Ja, heute geht es um ein komplexes Thema, das viele Infektiologen, die in den Kliniken arbeiten, umtreibt. Wenn man bei der Antibiotic Stewardship Visite auf Intensivstation ist und hier gibt es viele Dinge, die anders sind als auf Normalstationen. Es gibt ECMO, es gibt Dialyse, es gibt eine veränderte Pharmakokinetik bei Sepsis. Es gibt die Diskussionen um prolongierte Gabe, welches Antibiotikum, wie lang. Es gibt Diskussionen und Studien zum therapeutischen Drug Monitoring. Und über all das wollen wir heute gemeinsam sprechen und diskutieren. Und ja, lieber Jan, jetzt würde ich dich gleich mal zum Eingang fragen. Wie macht ihr es in Braunschweig? Macht ihr ein therapeutisches Drug Monitoring auf der Intensivstation?
Nein, wir machen es hier nicht ideal und sind leider damit auch kein Vorzeigeklinikum, zumindest nicht, was diese Sache anbelangt. Und das ist sehr schade, weil die Apotheke hier im Klinikum Braunschweig vor vielen, vielen Jahren ein sehr ausgefeiltes, sehr breit aufgestelltes therapeutisches Drug Monitoring hatte, aber dann irgendwann die Entscheidung anstand, bauen wir das aus, optimieren wir das oder investieren wir in eine GMP-Facility. Und die nicht-universitären Häuser sind ja häufig gezwungen, diese harten Entscheidungen zu treffen. Und damals ist dann die Entscheidung pro GMP-Facility getroffen worden, was unser leitender Apotheker immer noch bedauert, weil natürlich das Drug Monitoring doch schon etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Aber ich schöpfe Hoffnung auch durch Dinge wie diesen Podcast, dass wir nochmal erfolgreich einen Anlauf nehmen können, das TDM zu etablieren. Denn, und dazu kommen wir sicherlich heute im Laufe der einzelnen Themenblöcke, ist das für mich absolut alternativlos.
Das ist ja schon mal ein klares Eingangsstatement. Vielleicht könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären, was auf der Intensivstation, was beim Intensivpatienten anders ist, warum die Standarddosen hier häufig entweder zu viel oder vielleicht auch zu wenig sind.
Das Tückische in der Phase, gerade wenn wir die Sepsis jetzt als Beispiel nehmen, ist ja die permanente Veränderung. Wir bekommen Menschen auf die Intensivstation häufig mit einer hyperdynamen Kreislaufsituation, mit einer erhöhten Clearance, gerade am Anfang einer Sepsis sehen wir das, erhöhter Cardiac Output heißt erhöhte Clearance und so, dass es sein kann, dass die Standarddosis eines Antiinfektivums in diesem Moment viel zu gering ist. Und das Ganze wird dann noch verstärkt in dem Moment, wo wir das Kapillarleck haben, wo wir Fluid Resuscitation machen, wo plötzlich wirklich 3, 4, 5 Liter Kristalloide infundiert werden. Damit haben wir natürlich einen dramatischen Effekt auf das Verteilungsvolumen. Dann schlägt das irgendwann um, dann ist die Organfunktion für einen kurzen Zeitpunkt gemessen an der Clearance von Leber und Niere relativ normal. Und dann setzt das Organversagen ein. Also überprüfen wir immer mit dem SOFA-Score, Sequential Organ Failure Assessment, und da geht die Niere und da geht die Leber mit ein, sodass wir dann wieder eine Phase haben einer reduzierten Clearance. Und häufig ist, glaube ich, ein großes Thema, dass diese Phase der reduzierten Clearance für viele überwiegt von Anfang an. Und man sich schon Gedanken macht und sagt, ach, sollen wir überhaupt die Antiinfektiva, wie sollen wir die dosieren? Ganz unübersichtlich wird es dann noch, wenn ein extrakorporales Verfahren dazukommt. Und ich sage mit Absicht extrakorporales Verfahren, weil tolle Intensivmedizin heutzutage mit Nierenersatztherapie allein sich ja kaum noch abgibt. Da gibt es Adsorber für Zytokine, da gibt es Adsorber für Pathogene, da gibt es die Kombination mit der ECMO, da gibt es viele neue, tolle Spielzeuge, die alle als Plug-and-Play-Devices angepriesen werden, die aber in der Tat doch einen erheblichen Effekt auf die Entfernung von Pharmaka mit haben. Und all das, was ich genannt habe, von hyperdynamer Kreislauflage, von erhöhter Clearance über Kapillarleck, hohes Verteilungsvolumen, über eine kurze Phase, wo die Dinge einigermaßen normal sind, dann Kippen in Organdysfunktion und dann Ersatz der Organdysfunktion und Kompensation, teilweise Überkompensation, das kann innerhalb von 12, 24 Stunden ja stattfinden. Und da fragt man sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann ich das Ganze adressieren? Mein Rat schon mal an der Stelle, einfach erstmal mit gesundem Menschenverstand die Erstdosis machen. Denn wir sind uns alle einig, bei der Sepsis zum Beispiel haben wir überhaupt keine Zeit zu verlieren und wir haben eine extrem hohe Mortalität, die mit jeder Stunde steigt. Und deswegen bei der Erstgabe von Antiinfektiva nicht kleckern, sondern klotzen, sondern wirklich mit einer Normaldosis reingehen. Und Normaldosis, da mache ich schon wieder eine Klammer drum, hängt natürlich davon ab, wie die Konstitution der Patientinnen ist, die da vor uns liegen. Also das ist ein Podcast, das heißt, die Zuhörenden können uns jetzt beide nicht sehen, aber wenn wir beide die gleiche Menge eines Antiinfektivums bekommen würden, würde das entweder bedeuten, ich bekäme zu wenig, weil mein BMI different von deinem ist. Und auch das ist zwingend zu beachten. Und erstaunlicherweise können das Onkologen sehr gut und es können Pädiater sehr gut. Aber so in der Intensivmedizin, da haben wir doch noch so ein bisschen Aufholbedarf, was die Körperdimensionen anbelangt, die uns bei bestimmten Antiinfektiva doch interessieren sollten, wenn es um die Dosierung geht.
Du hast eine ganz wichtige Frage angerissen, die oft gestellt wird. Also die ersten 24 Stunden, unabhängig davon, was die Nierenfunktion sagt, die volle Dosis? Oder würdest du sagen, die ersten 48 Stunden? Gibt es da Daten dazu? Wie macht ihr es?
Ja, also der Ratschlag ist schon, und das zeigen auch die wenigen Studien, die es dazu gibt, wirklich für die ersten 48 Stunden die normale Dosis zu geben und dann auch durchaus Körperdimensionen, also Körpergewicht, auch noch mit einfließen zu lassen in die Entscheidung. Das ist natürlich insbesondere wichtig für hydrophile Antiinfektiva wie Beta-Lactame etc. Also so, dass es durchaus sein kann, dass man bei der Erstgabe bei Menschen, die auf einem bariatrischen Bett liegen, also irgendwas haben zwischen 150 und 250 Kilogramm, dass man da auch bei der Erstgabe über die Norm hinausgeht. Denn was ist die Norm? Das ist das, was in den Studien häufig so der Standard 80 Kilogramm Patient oder Kilogramm Patientin ist. Aber wie viele Menschen entsprechen denn der Norm? Das sind immer weniger. Und deswegen ist das auch mit in die Entscheidung einzubeziehen. Gleiches gilt natürlich für Menschen, die garektisch sind, ja, die aufgrund zum Beispiel der Tumorerkrankung erheblich an Substanz abgebaut haben, da kann die sogenannte Standarddosierung natürlich wieder viel zu viel sein. Also immer nochmal zum Äußersten schreiten, in die Nähe des Patientinnenbettes gehen, dort reinschauen, bei der klinischen Untersuchung sich auch die Frage stellen, ist jetzt hier die Standarddosis die richtige oder sollte ich nach oben oder unten abweichen? Eine Adjustierung an die Nierenfunktion empfehle ich in den ersten 48 Stunden nicht.
Auch ein klares Statement. Wenn wir sozusagen extreme Phänotypen haben, also du hast den charaktischen Patienten genannt oder eben den adipösen Patienten, würdest du dann die gewichtsbezogenen Dosisempfehlungen aus der Pädiatrie extrapolieren für den Erwachsenen? Oder wie würdest du da vorgehen, wenn jetzt ein Patient mit 180 Kilo im Bett liegt und nimmst du dann sozusagen das tatsächlich Gemessene? Wird ja auch mal diskutiert, man soll das idealisierte Körpergewicht oder das tatsächlich Gemessene nehmen. Was würdest du jetzt für die Dosisfindung für die ersten 48 Stunden heranziehen?
Also es gibt ja durchaus einige Substanzen, die schon jetzt in den letzten 10 Jahren auf den Markt gekommen sind, wo wir eine Dosierungsempfehlung pro Kilogramm Körpergewicht haben. Das gilt übrigens auch für eine alte Substanz wie das Vancomycin. Und dann lohnt sich immer der Blick in die basalen Informationen. Also habe ich ein lipophiles Antibiotikum, so wie die Chinolone, die Makrolide, Tigecyclin, da heißt natürlich Übergewicht, also Adipositas. Ich habe ein hohes Verteilungsvolumen, ich habe eine hohe Gewebspenetration, so dass ich dieses Gesamtgewicht bei der Dosierung mit zugrunde legen muss. Also ich komme eben dann mit, was weiß ich, 400 Milligramm Moxifloxacin bei 150 Kilogramm nicht so sehr weit. Wenn ich hydrophile Antibiotika habe, wie Beta-Lactame mit einem niedrigen Verteilungsvolumen, die vielleicht auch primär renal eliminiert werden, dann hat eben diese Fettmasse wenig, ich will nicht sagen gar nicht, aber weniger Einfluss auf die Dosierung. Und dann bin ich wahrscheinlich besser beraten, wenn ich das ideale oder das adjustierte Körpergewicht dann zugrunde lege. Was ja erschreckend ist, und das haben wir auch während der Covid-Zeit gesehen, es gibt Register, wo wir mehr CT-Untersuchungen als BMIs oder Körpergewicht haben. Ja, also sozusagen vom diagnostischen Workup ist es leichter, auf einer Intensivstation ein Computertomogramm zu bekommen, als ein einigermaßen reliables Gewicht oder eine Körpergröße. Also das Bandmaß auf der Intensivstation, da kann sich jetzt mal jeder kritisch hinterfragen, ob er weiß, wo er das liegt, ja, um die Körpergröße einmal auszumessen. Und nicht jede Intensivstation hat den Luxus von Betten, die mit einer eingebauten Waage, die natürlich auch Pitfalls haben. Aber es lohnt sich, diese basalen Dinge, ja, genauso wie Blutdruck und Sauerstoffsättigung und ja, in der Sepsis das Laktat, muss ich zumindest eine Idee haben, wo ich ungefähr stehe. Und da sind auch alle ermutigt, durchaus mal zu schätzen. Denn so schlecht ist das gar nicht. Es ist jedenfalls besser, als sich gar keine Gedanken zu machen.
Absolut. Also es waren ja schon sehr praxisrelevante Hinweise. In den ersten 48 Stunden keine Anpassung an die Nierenfunktion und vor allen Dingen bei den lipophilen Antibiotika das Körpergewicht, und zwar das tatsächlich gemessene oder geschätzte, zu berücksichtigen, weil die ja das gesamte Volumen ausfüllen müssen. Jetzt vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Antibiotika sind lipophil, welche sind hydrophil und dann vielleicht auch nochmal, bei welchen hast du ein besonderes Augenmerk darauf, die Dosis zu adjustieren und bei welchen sagst du, da kann man mit der Dosisempfehlung für den Standardpatienten eigentlich leben und das auch beim Intensivpatienten umsetzen?
Also lipophil, wie gesagt, die Fluorchinolone, Makrolide, Tigecyclin, hydrophil, die Beta-Lactame. Und da habe ich natürlich viele Substanzen drin, wenn ich Penicilline, Cephalosporine nehme, die eine sehr hohe therapeutische Breite haben, auch die Carbapeneme, so dass ich da nicht so sehr in die Bredouille komme, wenn ich primär überdosiere. Ich finde gerade bei den Penicillinen, Ampicillin, Sulbactam zum Beispiel, spricht überhaupt nichts dagegen, dann doch nochmal höher zu dosieren. Da haben wir ja wunderbare kleinere Studien, die zeigen, dass eben nicht 3x3 Gramm, sondern 3x6 Gramm eben auch bei bestimmten Resistenzmustern gut funktionieren und die therapeutische Breite ist eben gigantisch groß. Dann gibt es für mich sorglos Medikamente, also wenn ich über die Niere nachdenke und zum Beispiel Azithromycin, Clinda, Doxycyclin, Linezolid einigermaßen, Moxifloxacin, also in Bezug auf renale Clearance, ich weiß, dass die Substanz andere Themen mit hat, und Tigecyclin. Und das lohnt sich, das auch zu machen, habe ich im Prinzip so eine Liste, die ich mir irgendwo hinhängen kann auf der Intensivstation und dann weiß ich, das ist eigentlich vollkommen egal, wie die Nierenfunktion ist, die werden immer gleich dosiert. Und man könnte sogar noch weiter gehen, also das ist jetzt wirklich eine akademische Diskussion, aber Moxifloxacin wird ja auch teilweise rückresorbiert in der Niere. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, dass eine Dialyse mehr Moxifloxacin entfernt als eine normale Niere, als eine kerngesunde Niere. Und sowas kann man sich natürlich nicht für alle Substanzen merken. Aber was man sich merken kann, und das sagen wir jetzt bewusst, wir beide hier mehrmals hintereinander in den ersten 48 Stunden wirklich volle Dosis geben und bitte Körpergewicht mit dabei beachten. Wo wird es kritisch? Kritisch wird es natürlich dann bei Medikamenten mit einer schmalen therapeutischen Breite, wo ich schnell in die Toxizität gehe oder auch schnell in eine dramatische Unterdosierung rutschen kann. Deswegen finde ich Penicilline zum Beispiel toll. Da habe ich eine große therapeutische Breite. Aber wenn wir Substanzen nehmen wie Aminoglycoside oder Vancomycin, da haben wir natürlich auch in kleineren Häusern aus gutem Grund ein Drug-Monitoring, weil dort die therapeutische Breite sehr, sehr eingeschränkt ist. Und dort müssen wir wirklich aufpassen, was wir tun. Die Aminoglycoside sind sowieso die einzige Stressmedikation, also wo ich mehr denken muss als bei den anderen Medikamenten bei einer extrakorporalen Therapie. Warum ist das so? Es lohnt sich nochmal zurückzugehen in die Pharmakologie. Da gab es ja zeitabhängig wirkende Antiinfektiva und Spiegel- oder konzentrationsabhängig wirkende Antiinfektiva. Und die konzentrationsabhängigen sind zum Beispiel die Aminoglycoside. Und wenn ich perfekt das mache, und das kriegen wir hier leider auch nicht kontinuierlich hin, häufig aber nicht immer, macht man es natürlich so, dass man das Aminoglycosid unmittelbar vor dem Start der Nierenersatztherapie gibt. Dann habe ich einen enorm hohen Spitzenspiegel, den ich sofort mit der Nierenersatztherapie wieder reduzieren kann. Denn Aminoglycoside haben alles, was eine dialysable Substanz auszeichnet. Kleines Molekulargewicht, kaum Proteinbindung, relativ geringes Verteilungsvolumen. Also die gehen raus wie Butter. Und wenn ich das für mich zum Vorteil nutze, dann kann ich natürlich sehr, sehr gut auf dieser Klaviatur spielen und sagen, aha, ich weiß, Aminoglycoside ist der Spitzenspiegel wichtig. Und wenn ich zum Beispiel eine intermittierende Dialyse mache, sollte ich unmittelbar vor der Dialyse, also ja, wenn der Patient, die Patientin schon im Dialysebereich ist oder die Dialyse Pflegefachkraft gerade auf der Intensivstation vorbeikommt, würde ich sagen, wunderbar. Wie lange brauchst du noch? 10 Minuten, bis du startklar bist. Also gebe ich jetzt das Aminoglycosid und dann wird durch die Nierenersatztherapie sichergestellt, dass der Talspiegel, der für die Toxizität verantwortlich ist, sehr, sehr gering ist. Aber das macht es logistisch komplex.
Das glaube ich. Wobei Aminoglycoside ja zunehmend so gefühlt den Stellenwert verlieren, weil sie eben durch die Nephrotoxizität so in Verruf gekommen sind, dass die meisten sozusagen auf harmlosere Antibiotika bezüglich der Niere ausweichen. Wobei, da wollte ich dich auch gerade fragen, die hohe therapeutische Breite der Beta-Lactame definitiv. Es gibt aber da ja einige Ausnahmen. Also ja, zum Beispiel, was immer wieder beschrieben wird, dass das Tazobactam oder auch das Fluoxacillin oder auch die Kombination dann mit Tazobactam und Vancomycin.
Ja, also sehe ich ganz genauso. Zum einen möchte ich noch mal eine Lanze für die Aminoglycoside brechen. Die Aminoglycoside wirken natürlich vor allen Dingen deswegen nephrotoxisch, weil wir Leitlinien haben, die zumindest vom pharmakokinetischen Standpunkt her nicht ideal überdacht sind. Also zweimal am Tag ein Aminoglycosid zu geben, zum Beispiel im Setting der Dialyse, ergibt wenig, wenig Sinn. Und es gibt wunderbare Berechnungen von Jason Roberts, dass man mit dieser Dosierung, die ich gerade skizziert habe, also vor der Nierenersatztherapie eine hohe Dosis, 5, 8, 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, Aminoglycosid geben, schnell mit der Dialyse starten und dann erst vor der nächsten Dialyse, also nach 48 Stunden, erneut diesen Vorgang starten. Damit hat man in der Theorie gute Ergebnisse. Wir machen das auch praktisch manchmal und geben zum Beispiel bei der Endokarditis beim chronischen Dialysepatienten nicht zweimal täglich ein Aminoglycosid. Ganz bewusst, ja, weil wir die Kenntnisse in Bezug auf wirksamen Spitzenspiegel und toxischen Talspiegel auch nutzen wollen und einbringen wollen. Tazobac, ja, ist das neue Aminoglykosid für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ah, tatsächlich.
Hm. Ja, also und zwar deswegen, weil es im Bewusstsein häufig noch gar keine Rolle spielt. Also nur in sehr gut informierten Kreisen, also denen, die uns jetzt gerade hier zuhören, ist das schon längere Zeit klar, dass Tazobac nicht nur in der Kombination mit Vanco eine nephrotoxische Komponente hat, auch ohne Kombination mit Vancomycin. Und ich bin mir sicher, dass wir spätestens in 5 Jahren da doch vielleicht kein Blackbox-Warning, aber mehr Warnhinweise haben werden. Also für mich ist das eine sehr problematische Substanz, die leider auch inflationär, weil in den Leitlinien doch relativ weit oben angesiedelt, angewendet wird.
Vielen Dank für diesen interessanten Kommentar. Hast du, jetzt habe ich ja einen Experten, den ich da fragen kann, also für mich war das auch neu, als ich damals die ersten Paper gelesen habe, weil Beta-Lactame hatte ich mir gemerkt, haben eine hohe therapeutische Breite, machen kein Problem mit der Niere. Dann war ein weiteres, wo wir es gelernt haben, das Flugloxacillin bei Staph aureus Bakteriämie. Das haben wir selber in einer Meta-Analyse untersucht und haben gesehen, dass das Cefalcillin wirklich die Sterblichkeit reduziert. Nicht, weil es unbedingt besser wirkt, sondern weil es weniger nephrotoxisch ist.
Ja.
Und was ist eigentlich sozusagen in der Molekülstruktur dann das Problem für die Niere und ist das Problem des Tazobactams dann auch übertragbar auf Clavulansäure oder auf Sulbactam oder auf die neuen Carbapenemase-Inhibitoren? Gibt es da Daten?
Ja, also auf die letzten beiden genannten Gruppen ist es aus meiner Sicht, das geben die Daten nicht her. Ich finde Ampicillin, Sulbactam weiterhin, es ist aus gutem Grund das am meisten verwendete Antibiotikum weltweit, so nach meinem letzten Kenntnisstand. Und ich empfinde es als Nephrologe auch sehr, sehr sicher. Auch die neuen Präparate aus dieser Gruppe scheinen da kein Sicherheitssignal mit zu senden. Wir müssen generell natürlich uns über die Frage stellen, was haben wir eigentlich für Daten? Wie gut wird geguckt und wie erklären wir Pathophysiologie? Wir haben erst, und das muss man sich mal vorstellen, wir verwenden Vancomycin über ein halbes Jahrhundert schon. So, und was wir erst jetzt vor wenigen Jahren gelernt haben, ist, warum es eine Vancomycin-Toxizität in der Niere gibt. Also Vancomycin macht letztendlich CAS, das heißt so kleine Ausgusszylinder in der Niere. Man hat das in einer wunderbaren Studie mit Fluoreszenz nachweisen können, also innerhalb von 60 Minuten nach Start der Infusion hat man diese Karstbildung in der Niere. Also Karst kennen einige vielleicht vom Plasmozytom, ne, wo also dann letztendlich die Tubuli der Niere auch verstopft werden. Und offensichtlich ist dieses große Molekül, Molekulargewicht, oh Gott, jetzt muss ich mich outen, 1500 Dalton oder sowas, so in dem Dreh. Ich liege wahrscheinlich genial daneben im Moment, aber es ist halt eine große Substanz, das Vancomycin. Und den Mechanismus der Nierenschädigung hat man dann eben erst durch eine Mischung von Nierenbiopsien auf der einen Seite und einem draufgesattelten Tierexperiment gut erklären können. Und genau sowas fehlt uns. Also wir haben jetzt in den USA die ersten Studien, wo ganz bewusst Menschen mit akuter Nierenschädigung punktiert werden. Nicht, weil man glaubt, da eine klinische Relevanz draus zu ziehen, sondern aus reinem Forschungsinteresse. Und ich glaube, dass wir über diese Analysen, da sind jetzt mehrere Dutzend Patientinnen mit drin, dass wir da in den nächsten Jahren doch tiefgreifende Erkenntnisse über den Mechanismus von Nephrotoxizität erreichen werden. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn ich verstehe es nicht für alle Substanzen. Und wie gesagt, es wird für die neueren nicht so lange dauern wie beim Vancomycin. Also da werden wir mit weniger als 50 Jahren hinkommen.
Also nochmal, wenn ich zusammenfasse, Tazobactam, sagst du, sind die Daten ziemlich klar. Da wird es vielleicht sogar eine Warnung geben. Das Sulbactam deutlich weniger gefährlich. Das passt ja auch ganz gut, weil du hattest es vorhin schon angesprochen. Also bei Acinetobacter baumannii zum Beispiel gibt es ja Empfehlungen, das so bis 9-12 Gramm am Tag zu dosieren, was ja dann ungefähr 27 Gramm Ampicillin-Sulbactam entspricht, ja, wenn man die Kombination gibt. Und bei den neuen Carbapenemase-Inhibitoren, sagst du, gibt es noch keine Daten und das wirkt für dich auch nicht so, als könnte es hier ein größeres Problem geben, was da auf uns zukommt.
Bis jetzt nicht. Und das, was ich sehr spannend finde, sind natürlich so Fragestellungen, kommen wir sicherlich auch nochmal explizit drauf. Aber was mache ich denn, wenn ich jemanden habe an der chronischen intermittierenden Hämodialyse, also dreimal die Woche Hämodialyse. Gibt es da Substanzen, die besonders spannend sind? Und die Wiener Arbeitsgruppe um Florian Thalhammer hat eine wunderbare Sache, leider bisher nicht als Originalpublikation verfügbar, sondern nur als Poster publiziert. Die haben Apicillin-Sulbactam 6 Gramm nach jeder Dialyse gegeben und haben sehr schön zeigen können, dass das absolut ausreichend ist, bei einem chronischen Hämodialysepatienten dreimal in der Woche die Substanz zu geben. Und ich erreiche alles, was ich sozusagen PK-mäßig haben möchte durch diese Kombination. Anderes Beispiel ist Daptomycin. Wunderbare Untersuchungen. Auch hier ist ja zugelassen, auch für eine 2-Minuten-Injektion, kann ich am Ende der Dialyse 8 bis 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht geben und habe dann durch eine dreimalige Gabe in der Woche, und das ist natürlich sehr elegant, dann auch ausreichende Wirkung und PK-PD-Ziele auch komplett adressiert. Aber das sind natürlich immer Nischenstudien, wo ich mir wünsche, Mensch, da bräuchte man eigentlich ein bisschen mehr von, weil die das Leben leichter machen mit diesen Substanzen. Und beide Substanzen, sowohl Ampicillin-Sulbactam als auch Daptomycin, haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht, wie zum Beispiel mit Vanco oder mit anderen Substanzen, die Restnierenfunktion auch noch beeinträchtigen. Denn das darf man nicht vergessen. Wir haben ja zum einen die Menschen, die wir gerade am Anfang adressiert haben, Menschen, die akut über eine Sepsis zum Beispiel in die akute Nierenfunktionseinschränkung, so heißt es jetzt offiziell, oder AKI, rutschen und dialysepflichtig werden. Die haben ja alle das Potenzial, wenn sie das überleben, wieder ihre Nierenfunktion zu erlangen. Und da müssen wir natürlich sehr darauf aufpassen, dass wir nicht zusätzlich noch eine Nephrotoxizität durch unsere Antiinfektiva machen. Und dann gibt es häufig so eine Preisdiskussion, wo ich denke, Kinder, ein Jahr Dialyse kostet 45.000 Euro. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wenn ich durch eine smarte Wahl eines Antiinfektivums den Sargnagel für die Niere verhindern kann, dauerhafte Dialysepflichtigkeit verhindern kann, dann habe ich eigentlich eine Prämie verdient. Ja, nicht nur ökonomisch, sondern auch die Patientinnen sind natürlich froh, wenn sie nicht dauerhaft Dialyse machen müssen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und auch wer chronisch dialysepflichtig ist, der ist sehr auf seine Restnierenfunktion angewiesen. Warum? Wenn ich einen 1/2 Liter Diurese habe, heißt das zum einen, ich kann 1/2 Liter Flüssigkeit am Tag zu mir nehmen, die ich einfach wieder über den Urin loswerde. Das ist Lebensqualität. Aber in diesem 1/2 Liter Urin habe ich auch eine Clearance, insbesondere von Mittelmolekülen. Das heißt, es ist auch für die Langzeitprognose von Dialysepatientinnen ganz, ganz wichtig, selbst so eine gering erscheinende Menge wie 1/2 Liter Urin am Tag aufrechtzuerhalten. Also bitte auch nicht nur bei der akuten Nierenfunktionseinschränkung, formerly known as akutes Nierenversagen, sondern auch beim chronisch Dialysepflichtigen mit erhaltener Diurese, Restdiurese, bitte an die Restnierenfunktion denken. Es lohnt sich und unsere Patientinnen sind uns dankbar, wenn wir das machen.
Vielen Dank für dieses Statement. Also das habe ich auch schon des Öfteren beobachtet bei ABS-Visiten. Wenn dann gefragt wird, welches Antibiotikum gegeben wird, dann hieß es zum Beispiel Vancomycin, weil da läuft sowieso die Dialyse. Und da habe ich auch immer die Frage gestellt, lief denn die Dialyse vorher? Weil wir wollen ja möglichst, dass die Nierenfunktion zurückkommt. Und jetzt habe ich aber auch noch gelernt, dass auch bei dem Dialysepatienten die Restnierenfunktion relevant ist und dass wir gerade bei denen dann die nephrotoxischen Medikamente möglichst vermeiden sollten.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Ihnen kurz unsere Lernplattform Wissen wirkt vorstellen. Hier finden Sie Publikationen wie hochwertige Themenhefte und Fragen- und Antwortenhefte, Videos, Podcast-Folgen und Sie können die dazugehörigen CME-Module direkt bearbeiten. Laden Sie die App Wissen wirkt für Android und Apple auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter oder besuchen Sie die Website www.wissenwirkt.com für weitere Informationen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen eine interessante Fortsetzung der Podcast-Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Wir kommen mal zum nächsten Themenblock. Dialyse ist ja nicht gleich Dialyse. Welche Verfahren sozusagen könntest du grob in Gruppen aufteilen und bei welchen Verfahren muss ich dann besonders darauf achten, dass ich meine Antibiotika anpasse von der Dosis her?
Ja, also bei der Dialyse gibt es mehr Spielarten als bei dem Bekleidungsstück Jeans. Bei Jeans haben wir unterschiedliche Schnittformen, wir haben unterschiedliche Größen, wir haben unterschiedliche Farben, wir haben unterschiedliche Darreichungsformen des Stoffes, brandneu, wirkt wie getragen, stonewashed, können sich vielleicht noch einige dran erinnern. Und so ähnlich ist es leider bei der Dialyse. Es gibt eine unglaubliche Fülle von unterschiedlichen Arten und Weisen, wie man Dialyse machen kann. Und im Grunde genommen überrascht das ja nicht, denn wenn man zu Hause Wäsche wäscht und sich so eine moderne Waschmaschine anschaut, da kann man enorm viel regeln. Da gibt es die Temperatur, dann kann ich über die Laufzeit etwas machen, läuft die Waschmaschine lange oder weniger lang. Ich kann die Intensität der Spülung adjustieren. Wenn ich Allergikerin bin, kann ich extra Spülgänge noch einfügen. Und genau das Gleiche haben wir auch bei einer Blutwaschmaschine. Auch die Blutwaschmaschine, die moderne Blutwaschmaschine, hat enorm viel Möglichkeiten, sie einzustellen. Und ich nehme nur mal ein paar Komponenten raus. Blutfluss ist zum Beispiel eine Komponente. Natürlich, wenn ich das Blut wasche, muss es mit einer bestimmten Geschwindigkeit aus dem Körper herauskommen. Und das ist nicht überall gleich. Es gibt Menschen, die, wenn wir jetzt über kontinuierliche Nierenersatzverfahren sprechen, die lassen das Blut mit einer Geschwindigkeit von 100 Milliliter pro Minute laufen. Dann gibt es andere, die haben schickere Katheter, die sie nehmen, Akutdialysekatheter, da ist es kein Problem, wenn das Blut mit 200, 250 Milliliter pro Minute gepumpt wird. Aber da merken wir schon, Moment, 100, 200, 250, also allein der Blutfluss kann enorm variieren. Und genau das Gleiche passiert auf der anderen Seite mit der Menge der Waschflüssigkeit, mit dem Dialysat oder dem Hämofiltrat. Da haben wir natürlich auch so Richtlinien und sagen, naja, 25 bis 30 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, aber dann gibt es Kliniken, die sagen, oh, das ist teuer, so eine Hämofiltrationslösung. Wir fahren immer nur so mit 3 Litern pro Stunde, egal wie schwer derjenige ist. Gibt aber auch andere, die sagen, ach, wir glauben an die Zytokinentfernung auch durch die Hämofiltration. Wir fahren 10 Liter pro Stunde Hämofiltrationslösung. Und das ist genauso, als würde man jetzt sagen, naja, wie viel Kraftstoff verbraucht denn das herkömmliche Verbrennerauto? Aus gutem Grund gibt es dann diese Testzyklen, die genau definiert sind. Das Auto ist warm, die Umgebung ist warm, man fährt so und so viele Sekunden 60, so und so viele Sekunden 100 und dann wird daraus ein normierter Verbrauch. Bei der Nierenersatztherapie haben wir diese Normierung eben leider nicht und deswegen resultiert daraus eine große Varianz. Dann kommt noch, um es noch komplexer zu machen und all diejenigen, die sagen, Mensch, ich will unbedingt Nephrologie machen, herzlich willkommen. All diese Komponenten, die wir besprochen haben, und das waren ja nur wenige, Blutfluss, Dialysatfluss, Filter käme noch dazu, der kann unterschiedlich groß sein, unterschiedliche Poren haben. Das kann man einsetzen in unterschiedlich langen Verfahren. Also ich kann eine kontinuierliche Nierenersatztherapie machen, die über 24 Stunden läuft. Ich kann Extended Daily Dialysis oder in Deutschland ist es im Regelfall die Genius-Dialyse machen, die 6, 8, 12, 18 Stunden dauert. Oder ich mache, das macht kaum noch jemand, eine intermittierende Dialyse, die nur 4 Stunden auf der Intensivstation läuft, aber es erforderlich macht, dass eine Dialyse-Fachkraft neben dem Gerät sitzt. Das ist der Grund, weshalb das kaum noch jemand macht. So, und diese Komplexität, die spiegelt sich leider nicht wieder in den Dosierungsempfehlungen. Also wenn wir in so einschlägigen Listen nachgucken, dann steht dort irgendeine Zahl. Bitte so und so dosieren. Was dort nicht steht, ist, von wann ist denn die Studie? Könnte das sein, dass das eine Studie von vor der Mondlandung noch ist? Könnte das sein, dass das eine Studie ist mit einem Cuprofan-Dialysator, den heute keiner mehr nimmt? Könnte das sein, dass in dieser Studie der Blutfluss nur 80 Milliliter pro Minute war? Könnte es sein, dass in dieser Studie vielleicht der Hämofiltrationsfluss besonders hoch war? Das steht in diesem Büchlein alles leider nicht drin. Und deswegen sind wir aufgefordert, für unseren Bereich, wo wir tätig sind, einmal alle klugen Köpfe, die sich mit dem Thema beschäftigen, zusammenzustecken. Meine Erfahrung ist, dass auch KlinikapothekerInnen da sehr hilfreich sein können, diesen Prozess mit zu begleiten und teilweise auch zu moderieren. Und dann sagt man, okay, wie ist denn bei uns die Intensität? Und was gibt es für unsere Intensität, die wir hier fahren an ihren Ersatztherapie für Studien? Und wenn man das dann intelligent mit einem guten Drug Monitoring kombiniert und dann vielleicht ein Programm hat, gibt es ja viele, das CADI-Programm zum Beispiel oder ähnliches, dann kommt man der Wahrheit deutlich näher. Aber es ist schon keine triviale Aufgabe und das ist ehrlich gesagt auch der Grund gewesen, weshalb wir, und du kennst das aus Hannover noch, wir haben viel Genius-Dialyse genommen dort in Hannover. Deswegen haben wir für mittlerweile 18 Substanzen Pharmakokinetikstudien nur unter Genius-Dialyse gemacht, weil wir eben wissen wollten, ja, wie ist es denn bei der Form der Nierenersatztherapie, die wir machen? Aber auch da ist es so, wir haben angefangen mit Genius 75 Liter, heute haben wir Genius 90 Liter. Also es bleibt eine gewisse Unschärfe. Aber ich kann allen Zuhörenden nur Mut machen, dass man diese Unschärfe weiß, macht das Handeln nicht schlechter, sondern es macht es automatisch schon mal besser. Und ein Parameter, den ich denen empfehle, die auch so eingeschränkten Zugang zu TDM haben wie wir hier in Braunschweig, ist das Phosphat. Denn wenn man auf der Intensivstation merkt, dass Phosphat reduziert ist, wenn es unterhalb des Normbereiches ist, dann ist das ein Indikator dafür, dass die Nierenersatztherapie richtig, richtig gut funktioniert. Egal, was man nimmt, ob CVVH oder Genius oder was auch immer. Und Hypophosphatämie sollte nicht nur ein Anlass sein, das Phosphat zu ersetzen, denn die Älteren erinnern sich, ja, damals gab es noch nicht Bitcoin für den Körper, da war die Währung des, für die Energie ATP, ja, und wenn ich kein P habe, dann habe ich nur AT, ja, und das ist gut, wenn man danach besoldet wird, aber ATP brauchen wir eben, um letztendlich Energie für Muskelarbeit und andere Dinge bereitzustellen. Und Hypophosphatämie heißt immer längere Zeit an der Beatmung, langsameres Weaning, höhere Tracheostomierate. Und dann sollte die Hypophosphatämie uns auch triggern, nochmal sehr, sehr kritisch auf die Antibiotikadosierung zu gucken.
Das ist doch auch ein guter praktischer Hinweis. Das war mir bis dato auch nicht so bewusst. Du hattest übrigens, das werden wir auch in den Shownotes verlinken, auf das CADI-Programm hingewiesen, wo man individuell die Dialyseeinstellung eingeben kann, die gewünschte Tagesdosis. Das ist aus meiner Sicht auch immer ein gutes Programm. Wir haben ja jetzt zwei Kategorien für die Dosis. Es gibt die Standarddosis und die Hochdosis, wenn wir auf dem Resistogramm Erreger behandeln wollen, wo ein I steht, also sensibel bei Increased Exposition. Und da kommt immer die Frage, wie kann ich meine Dosis adjustieren, wenn ich eine veränderte Nierenfunktion habe und ich möchte eine Hochdosis geben. Wie weiß ich die optimale Dosis, wenn das jemand ist, der Hochdosis braucht, aber gleichzeitig eine eingeschränkte Nierenfunktion hat? Und das kann man in den NAC-Tabellen nachsehen, also dem National Antibiotika Sensitivitätstest Komitee, was die Standard-Hochdosis ist. Und die kann man dann in diese Dosing-Programme eingeben. Catty hattest du schon genannt. Ich werde dich auch gleich noch nach anderen Programmen fragen, die du für gut und richtig hältst. Und die werden wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Shownotes verlinken. Was könntest du noch empfehlen außer Catty?
Also was erstmal gut ist, um so einen Überblick zu bekommen, auch bei noch nicht Dialysepflichtigkeit, ist dosing.de. Dosing.de finde ich ist sehr gut gemacht, weil es auch regelmäßig ein Update erfährt und auch zum Beispiel Kasuistiken dort auflistet. Und das ist manchmal hilfreich. Also besser eine Kasuistik als gar keine Idee, wo es lang geht. Das ist sicherlich auch nochmal eine Online-Ressource, die eben auch neutral ist. Das ist ja auch immer noch mal ein wichtiger Punkt. Ja. Was leider wenig hilfreich ist, sind häufig die Fachinformationen. Und da bin ich wirklich sehr enttäuscht darüber, weil viele, auch neuere Substanzen, einfach mit lapidaren Aussagen bei Dialyse so und so dosieren, davonkommen. Die FDA fordert im Moment N gleich 4, ja, wenn sie eine Dosisempfehlung rausgeben, das muss man sich mal vorstellen. 4 Patientinnen reichen aus für die FDA, um dann eine Dosisempfehlung für Dialyse rauszugeben. Aus meiner Sicht sehr sportlich. Und es gibt aber auch neuere Substanzen, die gerade diese Dosis der Nierenersatztherapie sehr gut abgebildet haben. Und ein schönes Beispiel ist Cefiderocol. Nun ist das natürlich eine Substanz, die wir nicht mit der Gießkanne ausgeben, um Gottes Willen. Ja, das wäre aus vielerlei Gründen deletär. Aber dort gibt es basierend auf klinischen und In-vitro-Daten eine wunderbare Tabelle, an der man ablesen kann, wie hoch die Dosis sein soll, je nach Intensität der Hämofiltration, die ich fahre. Und genau so etwas, ja, das kriegen wir bei Caddy sozusagen auf dem Umweg, so, genau so etwas wünsche ich mir für jede neue Substanz, die im Intensivbereich zum Einsatz kommt. Also akute Nierenfunktionseinschränkungen mit Dialysepflichtigkeit auf der Intensivstation ist ja nicht die Ausnahme, sondern es ist die Regel. Und deswegen glaube ich, sind sowohl die EMA als auch die FDA sehr gut beraten, für all diese Substanzen diese Daten einfach einzufordern. Und gemessen an dem Gesamtstudienaufwand, der betrieben wird, um eine neue Substanz in den Markt zu bringen, ist eine gut gemachte Pharmakokinetik an N gleich 12 mit Single- und Multiple-Dose wirklich überschaubar, aber natürlich machen das nur wenige Firmen freiwillig und ich glaube, es gehört eben in die Regularien der Zulassungsbehörden hinein, dass sie sagen, wir wollen diese Daten sehen, sonst gibt es keine Zulassung.
An der Stelle noch mal eine Frage, bevor wir die extrakorporalen Verfahren ganz verlassen. Wie sollen wir umgehen, wenn der Patient zum Beispiel eine ECMO laufen hat? Muss ich da auch die Dialysekriterien berücksichtigen und das einfach extrapolieren oder wie machst du das?
Ja, also da hat ja unser Kollege Christian Kühn in Hannover einiges auch mit zugemacht und auch die ECMO-Filter haben natürlich eine gewisse Affinität zu Pharmaka, die ist aber relativ begrenzt. Also wir müssen dort gar nicht so sehr groß die Dosis nachregeln. Die heparinbeschichteten Filter haben dann am ehesten einen Effekt auf Substanzgruppen, die wir sowieso messen, also Aminoglykoside zum Beispiel. Und generell müssen wir natürlich, gerade wenn wir zum Beispiel Bridge to Transplant haben, also typische Situation aus Hannover, jemand, der irgendwie lungentransplantiert werden soll und wo es wirklich um Leben und Tod geht, müssen wir generell sehr intelligent an die Wahl der Antiinfektiva hinangehen. Und auch bei Bridge to Recovery spielt das natürlich eine große Rolle. Dort sind vor allen Dingen auch die schweren Blutstrominfektionen, die mit den Zugängen assoziiert sind, ein großes, großes Thema. Und das gehört mit zu den Bereichen, wo ich mir mittelfristig auch vorstellen könnte, dass Adsorber, die auch eine Pathogenreduktion im Blut machen, vielleicht eine Rolle spielen können. Daten gibt es für all diese Dinge leider überhaupt nicht. Also nicht per se bei ECMO eine Extrapolierung von Nierenersatztherapie-Daten und Dosierungen übernehmen. Aber natürlich ist es so, und das sind ja die besonders gefährdeten Patientinnen, mit einer Mortalitätsrate von über 60-70%, wenn ich die Kombination aus ECMO habe mit Nierenersatztherapie, also ein fulminantes Zweiorganversagen, ja, mit zwei Maschinen, die ich brauche, dann bin ich sowieso in der Situation, wo ich adjustieren muss für die Nierenersatztherapie. Aber wenn nur die ECMO läuft, würde ich prinzipiell mit einer sogenannten Standarddosierung hinkommen, aber mit einer intelligenten, also wirklich auch nochmal enges Gespräch mit den Infektiologinnen, wenn ich die im Krankenhaus habe. Nicht jeder hat ja das Glück, oder mit dem ABS-Team oder mit wem auch immer, der sich da verantwortlich fühlt, weil die Clearance-Rate etwas erhöht sein kann.
Mhm. kommen wir jetzt zum nächsten Themenblock, den du schon angerissen hattest, nämlich die prolongierte Gabe, die Dauergabe oder die intermittierende Gabe. Wie habt ihr das in Braunschweig gelöst? Welche Antibiotika gibt ihr wie?
Also da ist es wieder so, dass wir Science trifft Reality haben. Also wir kennen alle die Daten zur Dauerinfusion oder prolongierten Infusion und dann liest man so ein New England Journal Paper oder ein Lancet Paper und denkt, das ist ja wunderbar, das machen wir jetzt hier auch. Und dann macht sich plötzlich Realität breit und man denkt, wenn wir jetzt das Carbapenem als Dauerinfusion geben, wissen wir denn überhaupt, wo wir da liegen vom Spiegel her? Denn wir wissen ja, wir wollen mindestens 30% des Tages deutlich über der MHK liegen. So. Und das heißt, aus meiner Sicht, Dauerinfusionen verbieten sich für Häuser, die nicht in der Lage sind, ein TDM zu machen. Ganz klares Statement. Und das ist dann leider auch so für Braunschweig. Ja, ich würde gern eine Dauerinfusion machen, aber das könnte ja bedeuten, dass ich wirklich 24 Stunden am Tag immer unter der MHK bleibe. So, dass wir für Carbapenem eine prolongierte Infusion machen, 3 Stunden. Wir gucken auch, dass wir eine prolongierte Infusion für Vancomycin machen. Gibt es Daten, dass 4,5 Stunden Vancomycin-Infusion deutlich weniger nephrotoxisch sind? Wahrscheinlich, weil auch diese Karstbildung in der Niere nicht so schnell passiert, dass die Niere das nicht verkraftet. Gibt es keine prospektiven Daten dazu. Aber das lohnt sich, das zu machen. Und es lohnt sich auch, das Pflegepersonal immer wieder mitzunehmen und auch zu erläutern. Ja, warum, gestern hat der Kielstein noch gesagt, das Aminoglykosid schnell rein, in 10 Minuten startet die Dialyse und jetzt will er irgendwie ein Medikament über 3 Stunden geben. Was soll das alles? Ja, einmal so und einmal so. Und wir sind ja hier in einer automobilen Hochburg und ich sage immer, naja, das Carbapenem ist im Prinzip wie so ein Käfer, ne? Fährt und fährt und fährt, nicht irrsinnig schnell, aber das Wesentliche ist die Konstanz. Ja, und das ist bei der Substanz wichtig. Und wenn ich ein Aminoglykosid habe, muss ich halt schnell starten, auf Höchstgeschwindigkeit gehen und dann wieder abbremsen. Und ich glaube, das ist wichtig in der Umsetzung, immer das gesamte Team mitzunehmen. Auch wir haben viel probiert mit der Frage, machen wir unterschiedliche Dosierungsschemata für den Dialyse- und den Nicht-Dialysetag? Also machen wir es sehr intelligent und sagen, am Nicht-Dialysetag gibt es 2x3 Gramm Ampicillin-Sulbactam und am Dialysetag gibt es 3x3 Gramm. Wir machen das nicht mehr, sondern wir geben täglich 3x3 Gramm. Warum? Ja, weil die Realität brutal ist. Also wir planen eine Dialyse für den Nachmittag. Dann meldet sich Pflegepersonal krank. Dann haben wir eine Notfalldialyse. Dann sagen wir, wen könnten wir auf morgen schieben? Und siehe da, das ist der Patient, die Patientin, wo wir ganz intelligent 3x3 Gramm Ampicillin-Sulbactam für den Tag geplant hatten. So, dann schieben wir die Dialyse auf den Folgetag. Aber natürlich denken nicht alle daran, auch das Antibiotika-Regime zu verändern, weil sich der Dialyserhythmus geändert hat. Und deswegen ist es so, dass wir bei den Substanzen, wo ich denke, wir haben eine große therapeutische Breite wie bei Ampicillin, Sulbactam, ganz klar sagen, jeden Tag, egal ob Dialyse, Nicht-Dialyse, die gleiche Dosis, das bringt keinen durcheinander. Denn wenn man es besonders intelligent machen möchte, und das sehen wir beim Daptomycin zum Beispiel, dann immer die Gefahr, dass mal eine Gabe ausfällt, ja, weil jemand nicht dran gedacht hat und sagte, ach nee, gestern hat er auch gar nichts bekommen, ja, gestern war auch keine Dialyse. Also die menschliche Dimension immer noch mal mit zu beachten, ist bei aller akademischen Ausrichtung wichtig und zusammenfassend, Dauerinfusion nur, wenn TDM verfügbar ist, dort die initiale Dosis nicht vergessen. Also auch da, ne, wenn ich Meropenem messen kann, ne, ich brauche eine initiale Dosis, die natürlich sozusagen als zügige Infusion gegeben werden muss. Das ist ganz klar. Ich will es an der Stelle nur noch mal sagen. Und wenn ich kein TDM zur Verfügung habe, dann eher eine prolongierte Infusion nutzen, weil ich dort dann zumindest für 3x3 Stunden am Tag sagen kann, ich bin höchstwahrscheinlich über der MHK und bin damit auf der sicheren Seite.
aber auch bei der prolongierten Gabe eine Loading Dose, die sozusagen in etwa 30 Minuten.
Auf jeden Fall. Also Loading Dose immer. Überhaupt keine Frage. Ja.
Genau. Tatsächlich, dass die prolongierte Gabe wird sich auch durchsetzen. Ich bin ja auch momentan in der Surviving Sepsis Campaign. Da ist das auch diskutiert worden. Und auch bei der S3-Leitlinie Sepsis und bei der S3-Leitlinie Nosokomiale Pneumonie, also prolongierte Gabe von Beta-Lactamen, wird auf Intensivstationen sicherlich Standard.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie kurz auf unsere hochwertigen Patientenratgeber hinweisen. Geben Sie Ihren Patienten wertvolles Wissen mit nach Hause, von A wie Abszesse bis Z wie Zöliakie. Mit über 50 verschiedenen Patientenratgebern, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt, unterstützen wir Sie in Ihrem Behandlungsalltag. Fordern Sie die Patientenratgeber kostenfrei unter kontakt@infectopharm.com an. Die E-Mail-Adresse und den Link zu den Patientenratgebern als Download finden Sie auch in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen weiterhin viele interessante Minuten mit dem infektiologischen Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum.
Aber du hattest schon angeschnitten sozusagen jetzt zum letzten Thema, das therapeutische Drug Monitoring, das es in Braunschweig leider noch nicht gibt, vielleicht nach unserem Podcast. Du hast ja auch in Hannover auf der Intensivstation, auch in anderen Häusern auf der Intensivstation gearbeitet. Wie setzt du das TDM, wenn du es zur Verfügung hast, ein? Also ist das nur der Talspiegel, dann gibt es ja den Midterm-Spiegel, dann gibt es den Spitzenspiegel. Wie geht man damit um?
Also wichtig ist, dass bei therapeutischem Drug Monitoring allen klar ist, das Messen bringt nicht den Erfolg. Und ich bringe ein Beispiel. Also wir haben hier von unser beider ehemaligen Kollegen Carsten Hafer implementiert ein AKI-Alert-System. Das heißt, ich bekomme auf meinen Computer jeden Kreatininsprung größer 0,3 Milligramm pro Deziliter ungefragt gemeldet. Und teilweise realisieren wir die akute Nierenfunktionseinschränkung eher als die Kolleginnen in chirurgischen Bereichen, weil die noch im OP stehen. Und häufig ist es dann so, dass wir die Frage stellen, woran liegt das, dass so eine akute Nierenschädigung vorkommt? Und leider ist es nicht selten, dass wir die Ersten sind, die die Frage stellen, oh, guck mal, ihr gebt seit 3 Tagen Vancomycin, wo ist denn eigentlich euer Spiegel? Und dann gibt es in seltenen Fällen natürlich nur 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1. Man hat die SOP zur Spiegelbestimmung nicht so stringent verfolgt, wie das wünschenswert wäre. Oder man hat einen Spiegel, der ist 37 und es hat sich aber keiner um die Schlussfolgerung daraus gekümmert. Also TDM heißt eine Aufklärungskampagne erstmal bei allen, die mit diesem Spiegel umgehen müssen. Es muss klar sein, wer bekommt so einen Spiegel mitgeteilt. Wir bekommen ja häufig Anrufe aus dem Labor, Kalium ist 6,4. Aber ich möchte auch einen solchen Anruf haben, wenn der Vanco-Spiegel 37 ist. Ja? Also das ist der erste Punkt. Und es muss dann klar sein, wie wird darauf reagiert. Der zweite Punkt, der beim TDM wichtig ist, ist natürlich auch die Frage, was nehmen wir für Ziele? Also wir kennen beide noch Zeiten, wo bei Vanco und auch bei den Aminoglykosiden Tal- und ein Spitzenspiegel bestimmt wurde. Aber mittlerweile wissen wir ja, naja, der Talspiegel beim Vanco allein ist es nicht so, der interessant ist, sondern ich muss wirklich in Richtung AUC gehen, ja, und die Frage stellen, wie sieht die dann aus? Also ähnlich wie wir es auch bei den Immunsuppressiva haben, wo wir auch durch eine starke Lernkurve gegangen sind, welche Spiegel wir mit benötigen. Dann Basisdinge bei der Abnahme. Also natürlich ist es wichtig, dann den Spiegel nicht zum Beispiel eines Carbapenems über den ZVK-Schenkel abzunehmen, über den das Carbapenem vorher gelaufen ist. Das mutet trivial an, aber all diese Dinge müssen beachtet werden, damit ich dann strukturiert diese Dinge adressieren kann. Und es lohnt sich ja. Also das muss man ja auch nochmal sagen. Wir haben ja, ich meine, ihr wart in Jena wirklich Vorreiter mit dieser Frage, was tun wir denn Gutes, wenn wir therapeutisches Drug Monitoring machen. Also wir haben natürlich eine enorme Verbesserung von von PKPD, Targets, wenn wir Drug Monitoring machen. Und das, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir auch einen outcome-relevanten Effekt mit haben. Gab jetzt gerade eine wunderbare Meta-Analyse von Frau Gulyás aus Ungarn, die nochmal 8 Studien zusammengefasst hat mit TDM bei Carbapenem. Und da muss man ganz klar sagen, eindeutiger Hinweis, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Infekt klinisch erfolgreich behandle, verdoppelt sich. Ja, bezüglich der mikrobiologischen Heilung habe ich eine 70-prozentige Erhöhung der Erfolgschance und die Wahrscheinlichkeit, mit der Therapie zu scheitern, wird ungefähr halbiert. Also das sind schon erhebliche Effekte. Aber auch hier wieder etwas, wo natürlich unsere kardiologischen KollegInnen sehr mitleidig zu uns schauen. Auch bei den 8 Studien in der Meta-Analyse kommen wir auf eine Patientinnenzahl von etwas über 1000. Also das ist natürlich ein Problem, was wir in diesem Bereich haben. Wir haben Studien, wir haben gut gemachte Studien, wir haben extrem aufwendig gemachte Studien. Jeder von uns in dem Bereich, der mal eine Studie gemacht hat, weiß, wie anstrengend das ist, vom Funding bis zur Durchführung das zu machen. Und ja, und man landet trotzdem nicht im New England Journal, weil die Klarheit der Evidenz eben dann doch nicht da ist. Aber eindeutiges Plädoyer und Grüße gehen raus an meinen Geschäftsführer, dem ich gerne den Link zu diesem Podcast dann auch nochmal schicken werde. Wir kommen an dem TDM nicht vorbei, weil es für die Sicherheit der Patientinnen und für die erfolgreiche Therapie ein wesentlicher Baustein ist. Und auch die Studien, die nicht im New England Journal erschienen sind, sind für mich persönlich gut und gut genug, diesen Weg weiter einzufordern.
Ich kann ja an der Stelle mal eine Anekdote berichten. Du hattest die schwierigen Studien auf der Intensivstation angesprochen. Tatsächlich habe ich in Hannover als Assistenzarzt mal eine Studie gemacht zu Moxifloxacin PK beim Intensivpatienten. Das waren auch nur 15 Patienten gewesen. Und wir wollten wissen, ob die Fixdosis ausreichend ist beim Intensivpatienten. Und dann kam raus, dass der Spitzenspiegel im Vergleich zu den gesunden Freiwilligen, weil die meisten Dosisangaben basieren ja auf Studien an gesunden Freiwilligen, um 30% reduziert war. Und wir hatten dann ein Manuskript formuliert und haben gesagt, also wir haben eine Reduktion um 30%, wir brauchen eine andere Dosis, hatten das eingereicht. Ich weiß gar nicht, was das erste Journal war. Und das wurde abgelehnt, 30% seien nicht relevant. Dann haben wir das ganze Manuskript umgeschrieben und haben gesagt, das ist nicht relevant und haben das nochmal eingereicht bei Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Und es wurde abgelehnt mit einem wütenden Schreiben des Editor. Natürlich sind 30% relevant und wir haben patientengefährdende Schlussfolgerungen. Und das hatten wir zwei diametral unterschiedliche Meinungen. Und haben überlegt, wie wir das Manuskript dann publizieren und haben gesagt, genau das, was du in den letzten Minuten immer wieder betont hast, wir haben so große Schwankungen. Also wir hatten Patienten, die waren definitiv subtherapeutisch. Wir hatten andere in diesen 15 Patienten, die waren sogar überdosiert. Und wir brauchen ein therapeutisches Drug Monitoring für eine individuelle Dosis. Das war unser Credo und dann hat es Intensive Care Medicine auch genommen. Da waren wir ganz froh darüber.
Ja, das ist ja auch vom Impact her kein schlechter Deal, dass es da gelandet ist.
Wohl wahr.
Und hat sicherlich auch zu dem wunderbaren Anstieg des Impacts von Intensive Care Medicine mit beigetragen. Aber es ist ein wesentlicher Punkt, weil natürlich auch die Industrie teilweise, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll, sagt, Mensch, wir haben hier eine tolle Substanz, die eine überragende Wirkung hat und wir haben Studiendaten, die zeigen, dass wir mit einer Dosis wunderbar hinkommen, wenn dann eben die Realität einsetzt und plötzlich jemand mit TDM als Empfehlung um die Ecke kommt, dann stürzt natürlich da eine Welt zusammen. Und wir haben in der Nephrologie sowas ganz häufig. Also wir haben ja sehr viel Überdosierung, zum Beispiel, wenn wir die Antiinfektiva verlassen von Gabapentin und mit dramatischen Wirkungen, also teilweise Patientinnen, die durch CT geschoben werden, weil die Befürchtung da ist, sie hätten einen Schlaganfall erlitten, aber dabei ist es eben nur diese nicht monitorisierte Überdosierung von Gabapentin zum Beispiel, weil die herstellenden Firmen sagen, das ist das Wunderbare bei den Medikamenten, man braucht kein TDM. Also manchmal ist TDM doch hilfreich. Und ich glaube, da liegt auch sehr viel Potenzial für die Zukunft. Denn wenn wir uns überlegen, was man heute schon alles chipbasiert machen kann an Diagnostik, ja, und ich rede jetzt nicht von Genome-Wide Association Studies, sondern was man Biomarkern auf einem Chip analysieren kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft eben eine Sonde haben, so wie wir das jetzt eben auch für kontinuierliche Blutzuckermessungen zur Verfügung haben im Intensivbereich, über die wir auch Antiinfektiva-Konzentrationen mitmessen können und dann eben nicht nur einen isolierten Spiegel haben, sondern auch sowas wie eine AUC, die natürlich nochmal eine Verbesserung darstellt. Und wenn wir dann den Schritt machen, den ja die Radiologie, glaube ich, sehr erfolgreich macht, einfach Daten zu integrieren, also zu gucken, läuft denn die Dialysemaschine gerade? Welch Blutfluss ist da jetzt gerade eingestellt? Gab es eine Pause von 3 Stunden, weil jemand nochmal in den OP gegangen ist? Wenn all diese Daten automatisiert aufbereitet werden und daraus eine Veränderung des Dosisvorschlages gemacht wird, dann sind wir, glaube ich, viel besser aufgestellt. Wir brauchen aber eine starke Lobby und ich glaube, dazu gehört natürlich das, was du machst in verschiedenen Gremien und mit deinen Studien und mit deiner Präsenz national und international und auch sowas wie dieser Podcast. All diejenigen, die hier zuhören, müssen das an verschiedenen Stellen einfordern und sagen, die Lösung ist zum Greifen nah. Ja, also Autos können, ohne dass jemand am Steuer sitzt, verlässlich von A nach B fahren. Und das ist deutlich komplexer als ein Antiinfektivum ungefähr in einem vernünftigen Bereich zu dosieren, von dem wir glauben, dass er gut wäre. Wir brauchen nur den Mut und wir brauchen die, ja, letztendlich auch die Entschlusskraft. Und es gab ja eine Initiative jetzt zum Beispiel Medikamentenberatung generell im Krankenhaus mit einem OPS, mit einem Prozedurencode zu versehen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt dazu. Das kann natürlich nicht alles finanzneutral geschehen, sondern Kliniken, die das machen, ob jetzt mit humaner oder mit künstlicher Intelligenz, die müssen belohnt werden dafür. Und nicht nur mit einem besseren Outcome für ihre Patientinnen, sondern auch mit harten Euros.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du so ein klares Statement für das TDM machst. Du hast ja auch nochmal auf unsere Studie aus Jena abgehoben, also der Target Trial mit Stefan Hagel als PI. Das war ja tatsächlich die erste, die versucht hat, mal als RCT zu zeigen, multizentrisch, dass TDM von PIP-TATS das Outcome verbessert. Und wie so oft steckt das Problem tatsächlich im Detail. Denn genau was du gesagt hattest, die Realität, die hat uns auch in dieser Studie getroffen. Zum einen konnten wir gar nicht so viele Messungen durchführen, wie es eigentlich erforderlich gewesen wäre. Und ich habe die Zahlen gerade noch mal vor mir liegen. In der Kontrollgruppe hatten 15% der Patienten ein Target Attainment vom Spiegel her. Und in der TDM-Gruppe waren es trotzdem nur 37%. Also da ist noch viel Luft nach oben mit sozusagen kontinuierlicher Messung. Das ist das, was du auch meintest. Wir haben in Jena hier einige Projekte laufen, wo wir überlegen, mit Sonden, ähnlich wie man so dann die Hämodynamik kontinuierlich monitoriert hat, ob man darüber nicht vielleicht auch die Antibiotikaspiegel im Blut monitorieren kann. Das ist sicherlich die Zukunft. Und in unserer Studie war es ja so, wir sind leider, wenn man nur das Abstract lesen würde, würde man sagen, eine negative Studie, weil die Veränderungen des Patienten-Outcome nicht signifikant waren. Aber wir hatten zum Beispiel auch in Analogie zu der Meta-Analyse, die du berichtet hast, eine 2,4-fach höhere Rate an mikrobiologischer Heilung und die Letalität ist von 25,8 auf 21,6% gesunken. Also man sieht Signale. Aber es waren zu wenig Patienten, wie so oft, für eine Signifikanz. Und dann, was uns total überrascht hat, dass selbst mit dem TDM wir durch die wenigen Messungen, weil die Logistik wahrscheinlich auch nicht in allen Zentren dann so war, dass das Ergebnis sofort wieder dann zurückkam, also all diese Unwägbarkeiten des Alltags, dann trotzdem zwar bei einer mehr als doppelt so hohen Menge im Target-Attainment landen, aber noch lange noch ganz weit weg von den 100% sind. Also
ja,
da gibt es sicherlich noch viel zu tun.
Ja, aber an deiner Aussage sehe ich wieder, dass du berufspolitisch zwar aktiv bist, aber kein Berufspolitiker bist, was mich persönlich sehr freut. Denn wenn wir uns noch einmal die harten Fakten anschauen, 15% versus 37. Viele Parteien, und wir befinden uns hier gerade noch sozusagen am Tag, an dem der Wahlkampf richtig beginnt zur Bundestagswahl im Jahre 2025, für die, die das später mal irgendwann hören, das ist ein Parteivorsitzender würde sagen, eine dramatische Aufholjagd. Das ist unglaublich. Es ist eine Verdopplung, mehr als eine Verdopplung des Erfolges. Und ich glaube, so sollte man es auch interpretieren. Und dann eben auch die Frage stellen, wie machen wir daraus eine Verdreifachung der ursprünglichen Situation? Und ich glaube, dass es da Wege gibt. Also zum Beispiel haben wir ja, wenn wir eine Nierenersatztherapie laufen lassen, haben wir enorm viel Biomaterial, was nicht genutzt wird. Also wir haben das gebrauchte Dialysat. Du erinnerst dich, bei den Pharmakogenetikstudien der Genius haben wir da sehr viel drin gemessen. Wir haben gebrauchtes Hämofiltrat. Wir machen das jetzt gerade, um zu schauen, wie sieht es denn eigentlich beim Plasma-Austausch aus? Ja, wenn das jetzt the next big thing wird, wenn Sascha David mit seiner Studie, mit der Exchange-Studie Erfolg hat und zeigen kann, es ist in der Tat hilfreich, in der Sepsis, in der frühen Sepsis Plasma-Austausch zu machen, stellen natürlich alle die Frage, ja, wie dosiere ich denn eigentlich die Antiinfektiva? Ja, also da brauchen wir schneller bessere Antworten und ich finde, ihr habt mit Target genau das Ziel getroffen und wünsche natürlich mir, dass auch die Geldgeber für solche Studien das als Ermutigung sehen. Also alle Parteien, die antreten, finden auf alle Fälle 15-37% gigantisch und gucken ganz neidisch rüber.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich habe nämlich auf die Zeit geguckt, also die verging wie im Flug in unserem Gespräch. Ich werde noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gesprochen über verschiedene Dialyseverfahren. Wir haben gesprochen über prolongiert, was der Standard wird für die Beta-Lactame, auch nach den Leitlinien. Wir haben über TDM gesprochen und wir sind uns einig, dass an TDM kein Weg vorbeiführt, weil es einfach so hochkomplex ist auf der Intensivstation. Und bis wir das TDM haben, kann man sich behelfen, indem man ein paar Regeln beachtet. Du hattest eben schön gesagt, die ersten 48 Stunden keine Anpassung an die Nierenfunktion, auf eine körpergewichtsadaptierte Dosis, vor allen Dingen bei den lipophilen Antibiotika geben. Und wir hatten auch über die Nephrotoxizität von Piptaz gesprochen, wo es immer mehr Evidenz gibt und wo du meintest, wahrscheinlich wird es demnächst sogar eine Blackbox-Warnung dafür geben. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal, was sind so drei wichtige Regeln, die man bei der Gabe von Antibiotika auf Intensivstationen beachten sollte, was die Dosis angeht und was sind so Fehler oder vielleicht ein, das hatte ich dich gar nicht gefragt, immer diese Mythen, dieses 1 Gramm Vancomycin für eine Woche sozusagen, was ja auch eine sehr, sehr alte, ganz dogmatische Herangehensweise war. Und da kann ich mich erinnern, hast du in den Vorträgen immer darauf hingewiesen, dass das vollkommen falsch ist, weil die Patienten dann vor der nächsten Dialyse oftmals gar keine messbaren Spiegel mehr haben. Vielleicht kannst du hier nochmal zum Abschluss drei wichtige Dinge nennen.
Ja, also zum Vitamin V, so nennen wir das Vancomycin liebevoll in der Nephrologie, weil es mit der Behandlung des ersten chronischen Hämodialysepatienten Einzug in die Nephrologie gefunden hat. Damals gab es etwas, das hieß Skribner-Shunt. Das war so ein Teflon-Schlauch, über den dann die Dialyse stattgefunden hat. Und der hatte sich bei dem ersten chronischen Hämodialysepatienten in den USA, in Seattle, in den 60er Jahren infiziert. Und natürlich wollte man dort lebensrettend eingreifen und hat 1 Gramm Vancomycin gegeben, übrigens alle 48 Stunden damals, obwohl man die Dialyse teilweise nur alle 7 Tage durchgeführt hat. Und diese Dosierungsfehlleitung 1 Gramm einmal die Woche kommt aus einer Zeit, da hat man nur mit Cuprofan-Membranen dialysiert, das ist so ein besseres Zellstofftaschentuch, das hat man schon längst verlassen. Und die Studie, die gezeigt hat, dass moderne Dialyseverfahren und moderne Membranen, also Polysulfonmembranen heißen die, das Vancomycin wunderbar herausdialysieren, stammt aus dem Jahre 1989. Da stand in Berlin noch eine Mauer. Ja, da war Deutschland geteilt. So alt sind die Daten schon. So lang sollten wir eigentlich wissen, dass ein Gramm Vancomycin einmal in der Woche nicht ausreichend ist. Und auch hier ein Plädoyer. Erstdosis bitte anpassen. 20, 25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist die Erstdosis. Also auch bitte einmal das Körpergewicht versuchen zumindest abzuschätzen. Wenn Sie nicht im Besitz einer Waage sind, sondern nur zweier ECMO-Geräte, das ist nicht ehrenrührig. Mit ECMO verdient man auch mehr Geld als mit einer Waage. Aber Waage ist wirklich nicht unwichtig. Ja, was kann ich abschließend sagen? Also die zugehört haben, haben ja schon alles richtig gemacht, weil die Interesse an infektiologischen Fragen haben und weil sie hoffentlich jetzt nicht entmutigt worden sind durch unsere Diskussion, sondern sagen, Mensch, da habe ich doch was mitgenommen. Erstdosis, 48 Stunden so dosieren, als wäre die Niere komplett gesund, weil auch die modernen Nierenersatzverfahren so effektiv sind, dass sie die exkretorische Funktion der Niere sehr, sehr gut ersetzen. Wie gut mein Nierenersatzverfahren ist, dafür kann ich Phosphat als Indikator nehmen. Und habe ich eine Hypophosphatämie, dann kann ich das als Indiz, als Indikator dafür nehmen, dass ich mit der Dosis doch auch weiterhin eher ja, im Normbereich, also im normalen Bereich, Dosierungsbereich mich aufhalten soll. Was mir abschließend noch ganz wichtig ist, ist bitte nicht die eGFR als Grundlage nehmen. Warum? eGFR steht nicht für elektrische glomeruläre Filtrationsrate, sondern das E steht für estimated, für geschätzt, für Pi mal Fensterkreuz. Und ich erläutere Ihnen das gerne an einem prominenten Beispiel. Als unser Bundespräsident eine Niere gespendet hat für seine Frau, war es so, dass er mit einer eGFR von über 90 in die Nierenspende hineingegangen ist. Am nächsten Morgen war die eGFR bei 64. Und da könnten nicht nephrologisch Geschulte sagen, was ist denn da passiert? Ich dachte, der Chirurg in der Charité hat eine Niere herausgenommen, also müsste die eGFR ja halbiert sein. War sie aber nicht. Warum? Weil die eGFR eine Größe ist, die nur dann funktioniert, wenn die Nierenfunktion für 5 Tage stabil ist. Und davon gibt es auf einer Intensivstation ganz, ganz wenig, wo die Nierenfunktion für 5 Tage super stabil ist. Also gucken Sie die Zahl gern an, wenn es Ihnen Freude macht und klopfen Sie vielleicht dem einen oder anderen Kollegen auf die Schulter, der sagt, ach, gucke mal hier, gestern dialysiert und heute ist die Niere aber besser, die eGFR ist von 20 auf 42 angestiegen. Nee, das Krea ist gesunken durch die Dialyse, an der Nierenfunktion hat sich nichts geändert, ja, aber die Schätzformel weiß das natürlich nicht. Also lassen Sie die GFR links liegen. Und haben Sie Mut, vor Ort für die häufig benutzten Antiinfektiva und Ihr Nierenersatzverfahren, was Sie vor Ort betreiben, eigene kleine Dosierungstabellen aufzuzeichnen. Und wenn Sie von der Intensität des Nierenersatzverfahrens abweichen, also wenn Sie statt der üblichen 40 Grad Wäsche jetzt mal 90 Grad Wäsche machen mit extra Schleudern und Spülen, also im übertragenen Sinn, dann geben Sie ein bisschen mehr Ihres Antiinfektivums, wenn es durch die Dialyse entfernt werden kann. Und das ist vielleicht zum Abschluss nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wann können denn Medikamente sehr gut durch die Dialyse entfernt werden? Das ist, wenn Sie prinzipiell zu mehr als 30% über die Niere ausgeschieden werden, wenn Sie niedriges Molekulargewicht haben, also unter 700 Dalton, sagt man im Regelfall, wenn die Eiweißbindung relativ gering ist, unter 80%, wenn sie hydrophil sind und sie auch ein geringes Verteilungsvolumen haben. Das sind alles Kriterien, die dabei mit eine Rolle spielen. Und ich glaube, mit den vielen Details haben wir Sie jetzt vollends verwirrt. Aber ich glaube, Sie werden mit frohem Mut und ein paar wichtigen Take-Home-Messages sehr viel besser durch die Betreuung der nächsten Patientinnen mit Nierenersatztherapie kommen.
Ja, vielen Dank, lieber Jan. Das war ein gutes Schlusswort. Dann möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wie immer, die wichtigsten Studien, die wir genannt haben und auch die Websites, wo man Dosis und Nierenfunktion eingeben kann. Für einen individuellen Dosisvorschlag werden wir verlinken. Und Sie bekommen CME-Punkte. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie es tun. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben mit Themenvorschlägen. Das haben einige Kollegen schon getan. Die haben wir auch schon aufgegriffen. Und wir freuen uns natürlich über Feedback und über eine Bewertung. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectopharm.